Seiten live. Herzlich willkommen zu unserer abendlichen Polit-Talk-Sendung.
Heute mit der ehemaligen Klimaschutzministerin und zukünftigen Grünen-Chefin, so sieht es jedenfalls aus, Leonore Gewessler ist bei uns. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend und danke für die Einladung.
Einen schönen guten Abend, Frau Gewessler.
Frau Gewessler, Sie haben letzte Woche Ihre Kandidatur für den Parteivorsitz der Grünen bekannt gegeben und dieses Ziel formuliert. Hören wir kurz mal hinein bei der Pressekonferenz.
Ich bin überzeugt davon, unsere Konzepte, wie gesagt, die müssen nicht nur im Hörsaal funktionieren, dort, sondern sie müssen auch funktionieren am Wirtshaustisch, im Wohnzimmer und am Spielplatz. Und genau deswegen will ich viel unterwegs sein in den nächsten Wochen und genau hier auch zuhören und wirklich fragen und lernen, was wollen die Menschen von den Grünen in dieser neuen Zeit.
Das ist eine Aufgabe, Frau Gewessler. Waren Sie schon am Spielplatz oder im Wirtshaus?
Ich bin, jetzt, wo ich wieder ein bisschen mehr auch Zeit habe, und das ist ja auch sozusagen der Einstieg für diesen Gedanken, glaube ich, ist es gut und ist es wichtig, dass wir rausgehen und zuhören. Die letzten 5 Jahre haben wir mit großer Energie und mit großem Engagement, und das nehme ich schon für uns auch in Anspruch, daran gearbeitet, dass wir dieses Land besser machen, dass wir sicherstellen, dass unsere Kinder es wenigstens noch so gut haben wie wir und vielleicht einmal wieder auch besser. Aber in diesem Tunnel des Regierens und in diesem Hamsterrad des Regierens, da wird man manchmal offensichtlich ein bisschen vergessen aufs Zuhören. Aufs Zuhören, auf das, was sich die Menschen von uns in diesem Land erwarten. Und genau darum geht's jetzt. Und ja, das macht man unter anderem im Wirtshaus. Und es war sehr nett, dass ich das vorige Woche bei der Pressekonferenz formuliert habe. War ein paar Stunden später schon ein Mail da von einer Wirtin aus Vorarlberg, die gesagt hat, ich reserviere Ihnen bei mir ein paar Tische, kommen Sie diskutieren. Es gibt also offensichtlich auch ein Bedürfnis. Mhm. Ein Bedürfnis danach, genau das zu diskutieren, was ich hier formuliert habe, nämlich was erwarten sich die Menschen in diesem Land von den Grünen in dieser neuen Zeit.
Bleiben wir vielleicht ganz kurz auch beim Spielplatz, wo ja auch die Fragen Kindergarten bzw. Schulwahl immer wieder diskutiert werden müssen. Und da schlagen die Grünen jetzt eben vor, dass ein Schulplatz nicht nur nach Wohnnähe und auch nach den Geschwisterkindern, sondern zusätzlich auch nach dem Hintergrund der Eltern zugeteilt werden soll, also deren Bildung bzw. auch deren Einkommen. Und die Wiener Grünen-Chefin Judith Pürringer, die war gestern bei uns zu Gast im Studio und hat darauf angesprochen, das hier vorgeschlagen im Konkret.
Wir haben einen völlig pragmatischen Vorschlag. Im Moment, wenn man eine Schule angibt, man kann jetzt schon 5 Wunschschulen angeben. 2 Kriterien werden überprüft. Das eine ist Wohnortnähe, nach wie vor wichtig. Ganz wichtig, dass Kinder zu Fuß am besten sicher in die Schule kommen. 2. Punkt, Geschwisterkinder. Wir sagen, da gibt es ein Problem, lasst uns eine Lösung suchen. 3. Kriterium, ich frage, was die Erstsprache der Eltern ist und was der Bildungshintergrund der Eltern ist. Das ist nicht kompliziert, das kann ich sofort erheben und entsprechend teile ich dann Wunschschulen zu. Das bedeutet, dass wir einfach dafür sorgen, dass die Durchmischung eine bessere ist, die Kinder besser voneinander lernen können. Das ist eine kleine Managementaufgabe in Wirklichkeit, die ganz einfach zu erfüllen ist.
Jetzt ist die Frage, kommt das denn gut an am Spielplatz, wenn man dann eben zum Beispiel sagt, naja, jetzt zukünftig muss man in Wien dann eben angeben, welche Erstsprache man hat, ob das eben Deutsch ist oder nicht. Und zur besseren Durchmischung darf dann mein Kind halt nicht mit dem besten Freund oder der besten Freundin in die Klasse, weil es geht sich einfach nicht aus. Das sind dann schon zu viele Kinder mit der Erstsprache Deutsch in der Klasse.
Judith Pürringer und mich treibt eines an, wie stellen wir sicher in dieser Stadt, aber auch in diesem Land, dass die Schule ums Eck die beste Schule für unsere Kinder ist. Und da haben wir Aufgaben und vor diesen Aufgaben dürfen wir nicht die Augen verschließen, sondern wir müssen gute, pragmatische, machbare Lösungen finden. Und das heißt, und dafür schlägt Judith Pürringer eben diese Idee vor, dass wir uns anschauen, okay, gibt es zusätzliche Kriterien bei der Schulplatzauswahl beziehungsweise Einteilung, damit wir genau das gewährleisten können, damit für die Lehrerinnen und Lehrer, aber auch für die Kinder, die in diesen Schulen sind, ein gutes Lernen gewährleisten können und ein gutes Miteinander gewährleisten können. Das halte ich für einen sehr pragmatischen Vorschlag, der am Ende, und das ist der Test, der muss auch funktionieren. Das wird dann die Umsetzung zeigen. Aber da bin ich überzeugt davon, dass das ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung ist.
Frage ist nur auch angesprochen, dann kurz nachgefragt auf die Privatschulen, weil ja jetzt schon momentan das Problem oft besteht, dass viele, viele, gerade österreichische Eltern ihre Kinder in Privatschulen stecken. Würde dann nicht genau so eine Maßnahme das noch einmal verstärken?
ich glaube, sie wird dazu helfen, dass wir genau das erreichen, was wir brauchen, nämlich ein gutes Miteinander und eine gute Vielfalt, von der die Kinder auch profitieren können in den Schulen. Und wir können einfach die Augen nicht verschließen. Und das ist auch eines der Themen, das ich angesprochen habe, wenn es darum geht. Die Menschen dürfen sich von den Grünen auch eine klare Sprache erwarten und eine deutliche Sprache erwarten, wenn es um Probleme geht, wie zum Beispiel, dass es in Wien tatsächlich ein Thema gibt, dass Kinder aus Schulen kommen, die nicht ausreichend Deutsch können. Und Deutsch ist eine Grundvoraussetzung fürs Lernen, für die Integration, fürs gemeinsame Leben, auch fürs spätere Berufsleben. Und dann braucht es eben genau solche Vorschläge, wie sie Judith Thüringer eben auch macht, damit wir das gut gemeinsam auch schaffen und gewährleisten.
Weil Sie den Wien-Wahlkampf auch angesprochen haben, oder weil wir ihn natürlich angesprochen haben mit dieser Frage, da geht es auch sehr stark um die Integration, wo die Grünen jetzt auch Themen suchen. Sie wollen als neue Grünen-Chefin, haben Sie gesagt bei der Pressekonferenz, Wählervertrauen zurückgewinnen nach den verlorenen Wahlen, die es gegeben hat, und auch neue Wählergruppen ansprechen. Es ist aber der Wien-Wahlkampf, gerade was die Integration betrifft, voll mit klassisch grünen Standpunkten. Nämlich zur Integration sagen sie etwa Nein zur Residenzpflicht. Das ist die Sozialhilfe gebunden an den Wohnort. Nein zur Bezahlkarte statt Bargeld für Asylwerber und Nein zu Sanktionen für Eltern, die in der Schule eine Integrationskooperation verweigern würden. Wird das in den nächsten Wahlkämpfen unter Ihrer Führung geändert?
Wir haben, Sie sprechen ja das Thema an, sozusagen, mit dem ich letzte Woche auch an die Öffentlichkeit gegangen bin, wir Grünen. Wir haben in den letzten Jahren ordentlich gehakelt. Wir haben viel in dieser Bundesregierung auch umgesetzt. Aber ja, wir haben auch Fehler gemacht. Und wir müssen uns anschauen, wie können wir da auch wieder besser werden. Und das heißt, auch in der Klimapolitik kann nicht alles so bleiben, wie es ist. Auch dort müssen wir schauen, was können wir besser machen. Wie können wir zum Beispiel junge Menschen wieder begeistern, dass sie mit uns mit voller Zuversicht an der Seite fürs Klima kämpfen. Aber das heißt eben auch, wir müssen hinschauen, wo erwarten sich Menschen von uns auch eine deutliche Sprache und deutliche Antworten auf die Probleme unserer Zeit. Von der Sicherheit bis zur Wirtschaft und ja, auch zur Integration. Und wir haben ein Grundprinzip bei den Grünen, das heißt Menschlichkeit und Ordnung. Und wir haben in den letzten Jahren, und das ist gut so, weil die Grünen sind auch die Menschenrechtspartei und werden das bleiben, viel über diese Seite geredet. Wir müssen auch für die Ordnungsseite eine deutliche Sprache finden und eben ganz klar aussprechen, wenn Kinder aus der Schule kommen und kein Deutsch können, ist das ein Problem, und zwar für alle Kinder. Unabhängig davon, wo ihre Eltern her sind. Wenn wir islamistische Hassprediger auf unseren Straßen oder auf den Plattformen haben, dann ist das ein Problem. Da gibt es kein Relativieren, das geht nicht. Ja? Wenn Gleichberechtigung von Mann und Frau nicht anerkannt, nicht akzeptiert wird, dann ist das ein Problem und da gibt es kein Herumlavieren. Und ich glaube, das ist genau das, was sich die Menschen auch von uns erwarten dürfen.
Dass es einige Probleme gibt, das zeigt jetzt auch die Kriminalstatistik, die gestern veröffentlicht worden ist. Und da gibt es vor allem eine Zahl, die besorgniserregend zu sein scheint, nämlich die Anzeigen gegen Kinder unter 14 Jahren. Die hat sich nämlich seit 2020 verdoppelt. Reichen da die Gesetze gegen unmündige Straftäter in Österreich einfach nicht mehr aus? Muss man sich da vielleicht etwas anderes noch überlegen? Die NEOS zum Beispiel haben ja vorgeschlagen, dass es hier eventuell dann so Heimaufenthalte in betreuten WGs geben soll für diese Kinder, die eben straffällig werden unter 14. Muss da mehr getan werden? Weil anscheinend ist es ja so, dass sich dann viele denken, wurscht, ich bin eh nicht verurteilt worden, kann nicht verurteilt werden, begehe gleich die nächste Straftat, ich bin nämlich im Leo.
Also klar ist, wir müssen das ernst nehmen und wir müssen auch einen Umgang damit finden. Und wenn Jugendliche mit 12 eine lange Liste an Straftaten haben, dann müssen wir damit einen Umgang finden. Das wird jetzt sehr intensiv diskutiert von den Experten, Expertinnen. Habe ich da schon eine abgeschlossene Meinung? Nein, ich höre mir jetzt einmal sozusagen an. Auch das gehört zum Zuhören und zum Schauen, was braucht in diese neue Zeit an neuen Antworten, was hier an Vorschlägen kommt. Aber ganz ehrlich, es ist eine Debatte, die halt am Ende wieder nicht an den Ursachen ansetzt. Wie können wir, und das ist ja die Frage, die uns eigentlich umtreiben müsste, wie kann man verhindern, dass wir überhaupt in diese Situation kommen? Wie schaffen wir es, Jugendliche und junge Menschen und Kinder in unserem Land so zu unterstützen, von Sozialarbeit bis Angeboten in der Schule, dass wir sie hören und dass wir sie so unterstützen, dass so eine kriminelle Karriere, also dieses Abbiegen auf den falschen Pfad bestmöglich verhindert werden kann. Und da erwarte ich mir von den zuständigen Regierungsmitgliedern mindestens genauso viel Energie und Wollen und Engagement wie bei allen anderen Fragen. Und das vermisse ich, ganz ehrlich gesagt. Das vermisse ich tatsächlich in dieser Debatte schmerzlich.
Von der Sicherheitsdebatte kommen wir jetzt zu Themen, die oft mit den Grünen assoziiert werden. Die haben Sie auch angesprochen bei Ihrer Antrittspressekonferenz. Sie haben dort gesagt, Frauenpolitik, also das Fördern der Selbstbestimmung für Frauen, soll mindestens gleich viel Platz haben wie Debatten über Pronomen oder Identität. Heißt das, dass künftig die Identitätsdebatte oder auch das Beachten der Gender-Regeln von den Grünen nicht mehr, sagen wir, befeuert wird?
Die Grünen sind eine Partei der Gleichberechtigung und der Selbstbestimmung und das werden wir bleiben. Aber
gut, das ist ja nicht in Frage gestellt.
Genau, das will ich auch nur klarstellen, dass auch ich das nicht in Frage stelle. Aber das heißt, und das ist mir ein Anliegen, ich möchte gern, dass wir uns auch bei diesen Fragen aufs Wesentliche konzentrieren. Die Menschen in Österreich, die wissen, sie können sich bei uns darauf verlassen, wenn es um Klima und um Naturschutz geht, da kann man auf die Grünen bauen, bei Rückenwind, bei Gegenwind, das ist, da gibt es ein großes Vertrauen in uns. Ich hätte gern und ich wünsche mir Grüne, die auch bei anderen Fragen ganz stark an der Seite der Menschen in diesem Land steht. Und das heißt eben auch, dass ich Frauenpolitik machen möchte, bei der die Menschen wissen, sie können sich darauf verlassen und darauf vertrauen, auch wenn sie eine Frage haben zu den der Kindergarten am Land, die Öffnungszeiten, die ich brauche, haben die Grünen eine Lösung, auf die ich vertrauen kann und die mir in meinem Leben was hilft. Und das ist die Aufgabe und darauf möchte ich mich konzentrieren, weil wir haben da genug zu tun in dieser Frage im Land, ganz generell.
Jetzt haben Sie Boulevardmedien ein ZIB2-Interview von Judith Büringer absichtlich missverstanden. Sie erinnern sich vielleicht an diesen Fall. Sie soll nämlich das Wort Bäume gegendert haben und BäumInnen gesagt haben. Was sie nicht gesagt hat, kann sich jeder auch nachhören. Aber ärgert Sie sowas, wenn dann eben mit diesen Gender-Klischees der Grünen billige Wutklicks gemacht werden? Ärgert Sie das?
Ich finde, also es ist nie drum gegangen, ums Bäume-Gendern. Ja, das kann sich jeder auch nachschauen. Das habe ich ein bisschen mit Humor genommen, weil die Wiener Grünen haben damit einen sehr lustigen und humorvollen Umgang gefunden. Das fand ich sehr super.
War jedenfalls dann eine Zeit lang auch ein Thema und ist natürlich auch im Wahlkampf dann aufgegriffen worden. Also hat es vielleicht ein bisschen was sogar geholfen für die Grünen. Wie werden Sie denn Ihre Oppositionsrolle anlegen als Grünen-Chefin? Mit Werner Kogler war man ja ausgerichtet auf Konsens oder konstruktive Regierungsarbeit. Mit Ihnen wurde das allerdings gefährdet. Wir erinnern uns an die EU-Renaturierungsverordnung, die Sie gegen die ÖVP durchgesetzt haben. Seither könnte ja sein, dass den Grünen als Regierungspartner misstraut wird, weil wer weiß, was sie sonst noch alles überall abspringen könnten. Wie wird denn die Opposition mit Ihnen?
Es wird eine klare und eine Opposition, aber auch eine konstruktive Opposition. Und das geht beides. Wir Grüne werden sicher diejenigen sein, die weiterhin dafür stehen und die Stimme derjenigen sind in der Opposition, wo Anliegen, berechtigte Anliegen nicht gehört werden. Und wir sehen das gerade wirklich deutlich und schmerzhaft, sowohl wenn es darum geht, beim Klimaschutz, beim Umweltschutz mit dem Abrissbagger drüber zu fahren oder wenn es darum geht, den einkommensschwachen Menschen, jenen Leuten, die gerade vielleicht in der Arbeitslose sind, noch die 100 Euro Zuverdienst, die sie haben können, zu streichen, mit dem man vielleicht den Skikurs vom Kind noch irgendwie mitfinanzieren konnte. Da werden wir eine laute, eine deutliche Stimme sein, wenn diese Anliegen unter die Räder kommen. Aber ja, es gibt Themen, da sind wir natürlich auch bereit, verhandeln und mitzudiskutieren. Zum Beispiel, wenn es darum geht, Zweidrittelmehrheiten zu machen bei Energiegesetzen, die schon längst fertig sind, die wir also morgen gerne beschließen können, auf die das Land wartet. Da werden wir natürlich auch jederzeit verhandlungsbereit sein und jederzeit auch diskussionsbereit sein. Das gehört beides zusammen und das wird es auch weiterhin so geben.
Viele fragen sich auch, ob Sie beim nächsten Thema mitgehen würden, denn wie wird sich die Oppositionspartei Grüne einbringen beim U-Ausschuss zum Innenministerium, den die FPÖ ja einsetzen wird? Gibt es da grüne Breitseite gegen den ehemaligen Koalitionspartner, die ÖVP?
Also wir werden, und auch das gehört zu seriöser Oppositionsarbeit, für die Grünen stehen, in diesem U-Ausschuss unsere Arbeit machen und so wie in den U-Ausschüssen der letzten Periode unsere Arbeit gewissenhaft und umfassend machen. Und das werden wir auch in diesem U-Ausschuss machen. Daran ändert sich nichts in der Vorgehensweise.
Also man stimmt vielleicht gemeinsam mit der FPÖ da?
Das ist ein Minderheitenrecht, einen Urschuss einzusetzen, eines, das die Grünen erkämpft haben vor vielen Jahren, das nutzt jetzt die FPÖ. Das hindert uns nicht daran, in dem Urschuss gewissenhaft und korrekte Arbeit zu machen, wie wir das immer machen in der aufklärerischen und Kontrollarbeit der Grünen. Wir haben Werner Kogler hier hinten eingeblendet, einer derjenigen, der das über viele Jahre geprägt und getragen hat.
Zu einer Konsensfrage, die Sie schon angesprochen haben, was die Regierungsarbeit oder die Oppositionsarbeit betrifft. Im Regierungsprogramm steht, und wir sind bei der Außenpolitik, Österreich wird sich aktiv in die EU-Außenpolitik einbringen im Rahmen der Europäischen Verteidigungsunion und durch gezielte Nutzung des Programms zur Stärkung der europäischen Verteidigungsindustrie. Wie lesen Sie denn das in Bezug auf die Neutralität? Sind die Grünen unter Ihrer Führung mit diesem Programm der Bundesregierung einverstanden?
Wir haben in den letzten Jahren, und ich glaube, das ist etwas, was vielen von uns Sorgen macht, eine Welt gesehen. Und jeden Tag, wenn wir in der Früh das Radio hören oder die Zeitung aufschlagen, sehen wir es wieder, die scheinbar aus den Fugen geraten ist. Wir haben auf der einen Seite Wladimir Putin, der Krieg führt gegen Europa, der uns erpresst mit Gaslieferungen. Auf der anderen Seite Donald Trump, der jeden Tag wieder mit irgendeiner Hiobsbotschaft aus dem Zoll- oder sonstigen Bereich um die Ecke kommt, wo es einem ganz schwindelig werden kann in diesem Karussell aus Hiobsbotschaften. Und das war im Übrigen auch einer der Gründe, warum ich gesagt habe, ja, auch jetzt ist es für mich wichtig zu sagen, ich greife hin, ich pack an, ich mach's, weil ich will die Welt nicht den Trumps, Putins und Kickels dieser Welt überlassen und nicht denen, die alles ruinieren wollen, sondern wenn wir wollen, dass diese Welt besser wird, dann müssen wir anpacken und was tun. Und das heißt auch, neue Antworten auf diese veränderte Weltlage zu finden. Und deswegen, ja, sitze ich hier auch als Grüne und sage, wir sind 2025 in einer Situation, wo dieses Gefühl, mit dem ich groß geworden bin, mit dem ich aufgewachsen bin, dass Frieden was ist, was wir alle wollen und Frieden was ist, was einfach halten wird, nicht mehr stimmt. Frieden muss 2025 wieder verteidigt werden. Dafür müssen wir stark sein. Das sage ich bewusst, nicht nur militärisch, auch wirtschaftlich stark, damit uns das gelingen kann. Und das heißt natürlich auch, und das haben wir auch in der letzten Legislaturperiode mitgetragen, dass wir auch investieren müssen in diese Sicherheit.
Wir sehen auch, dass wir für die Demokratie offensichtlich kämpfen müssen, die weltweit in Gefahr ist. Gerade in den USA eine beispiellose Aushebelung des Rechtsstaats stattfindet, nämlich sollen Staatsbürger, sogar amerikanische, ohne faires Verfahren außer Landes, El Salvador, sagt hier Donald Trump, verfrachtet werden können und sollen dort auch gar kein Rechtsmittel mehr haben. All das wird umgesetzt, nur weil jemand die Wahl gewonnen hat. Wie gewappnet sind denn die Demokratien in Europa gegen einen Umbruch des Rechtsstaats zum Faschismus hier?
Das ist eine große Frage, aber wenn wir uns anschauen, zuletzt das Beispiel aus Rumänien, wo belegt ist und wo klar ist, auch unsere Demokratien sind angreifbar über Propaganda auf den sozialen Netzwerken, über Falschinformationen, über Chatbots, die so stark sind, dass sie auch Wahlen beeinflussen können, da müssen wir alle aufmerksam sein. Und deswegen ist das ja auch eines der Themen. Wie kriegen wir diese sozialen / unsozialen Netzwerke auch wieder in den Griff? Da hat die Europäische Kommission ja ein Instrument sich überlegt mit dem Digital Services Act, wie man hier auch sicher gehen kann, dass das nicht zu einem hemmungslosen Instrument von Falschinformation, Terrorismus, Propaganda und Hasstiraden wird. Und da haben wir einen Handlungsbedarf, ja, da bin ich überzeugt davon.
Aber wie können jetzt, Sie haben es angesprochen, ist ja auch in Europa schon teilweise der Fall, dass da eben beeinflusst wird. Also wie können wir hier Schulen, Unis, Gerichte, Behörden, Medien gegen einen Umbruch zum Faschismus wie in den USA schützen?
Indem zuerst vorangestellt, das, was da in den USA jetzt tagtäglich passiert, das macht mir große Sorge und es macht vielen Menschen große Sorge. Nicht nur, was aus dieser Zollgeschichte jeden Tag rauskommt, sondern wie hier Donald Trump zum Beispiel ganz offen spekuliert mit, er macht jetzt eine dritte Amtszeit, obwohl das verfassungsrechtlich ausgeschlossen ist in den USA, das muss einem Sorgen machen. Und deswegen, glaube ich, ist es so wichtig, dass wir, und das war auch ein Grund für mich, zu sagen, nein, hinzugreifen und hier auch jetzt Verantwortung zu übernehmen, dass wir alle gemeinsam darauf aufpassen und mithelfen, dass Politik nicht zu einem Ort wird, von dem sich Menschen abwenden, sondern dass man in der Politik auch zeigt, ja, wir können leidenschaftlich miteinander streiten. Wir können ganz unterschiedliche Positionen haben. Wir können trotzdem eine gemeinsame Lösung finden und danach auf ein Bier gehen. Und das in einem guten demokratischen Diskurs und mit einem guten demokratischen Kompromiss. Und das wird eine große Aufgabe auch in Europa für die nächsten Jahre sein. Und deswegen bin ich also überzeugt davon, in dieser Mischung aus großer Unsicherheit, die auf der ganzen Welt gerade stattfindet, und dem Stillstand, den ganz viele demokratische Systeme gerade politisch sehen, gibt es eine große, große, große Aufgabe für die Grünen. Und mit dieser Überzeugung habe ich auch gesagt, ich kandidiere für die Bundessprecherin der Grünen, weil ich überzeugt bin davon und weil ich gemeinsam mit dieser Partei, mit der ich diese Überzeugung teile, dafür sorgen möchte, dass wir auch für die zukünftigen Herausforderungen, auch für viele dieser Fragen, die wir heute diskutiert haben, Antworten haben, mit denen wir auf der Seite der Menschen stehen und bei denen uns die Menschen vertrauen.
Bei all diesen Anschlägen auf die Demokratie in den USA ist da zumindest zu würdigen, dass Donald Trump hier die Zielvorgabe eines Waffenstillstands in der Ukraine durchsetzen möchte?
Donald Trump, also mir fällt nichts ein, wo ich Donald Trump gerade würdigen kann, und er poltert quasi als Elefant im Porzellanladen der Demokratie durch die Weltgeschichte, und dass er sicher nicht der Beitrag sein wird, um Frieden zwischen Ukraine und Russland zu schaffen. Also davon, glaube ich, können wir uns gerade auf offener Weltbühne ein Bild machen.
Vielen Dank für den Besuch, Frau Gewessler.
Danke.
Vielen Dank. Ja, und gleich bei uns ein Thema, das aufhorchen lässt, denn die Jugendkriminalität in Österreich ist weiterhin auf dem Vormarsch, haben wir gerade auch angesprochen. Das zeigen die gestern präsentierten Zahlen nochmals deutlich.
Ja, was muss die Politik jetzt tun, damit Österreich sicherer wird und sicher bleibt? Damit beschäftigen wir uns gleich in der Sendung.
Nach einer ganz kurzen Pause. Bleiben Sie dran.
Bis gleich. Zurück bei beiden Seiten live nach einer kurzen Pause. Leonore Gewessler, die Grünen-Chefin werden möchte, war da, und das wollen wir jetzt einmal analysieren mit den Gästen, die jetzt in der Zwischenzeit Platz genommen haben bei uns. Christina Trah ist bei uns, Leiterin des Standorts Wien der Kleinen Zeitung. Herzlich willkommen.
Hallo.
Und Ex-Chefredakteur des Profil Christian Rainer.
Schönen guten Abend. Hallo.
Einen schönen guten Abend auch von meiner Seite. Und wir starten jetzt erstmal mit Leonore Gewessler, die wir eben vor einem Interview hatten, denn sie möchte gerne die neue Grünen-Chefin werden. Das ist zumindest seit kurzem bekannt. Kann da jetzt eigentlich noch irgendwas schiefgehen oder ist das so gut wie fix?
Es scheint gerade so, dass es so gut wie fix ist. Ihre stärksten Konkurrenten haben sich hinter sie gestellt, unter anderem Alma Sadic, die ja auch als sehr heiße Kandidatin gegolten hat. Das schaut jetzt ganz gut aus. Man wird jetzt noch sehen, was bis Juni, ich glaube es ist im Juni, bis zum Parteitag passiert, bis sie gewählt wird. Aber aus jetziger Sicht hätte sie keine großen Streichungen zu befürchten. Sie hat sich ja vor allem mit dem Alleingang beim Renaturierungsgesetz sehr viele Unterstützer in den eigenen Reihen geschaffen und genießt hier sehr viel Rückhalt. Und ja, also aus jetziger Sicht spricht nichts dagegen, dass sie das wird.
Oh, völlig deine Meinung. Man könnte fast sagen, dieses Renaturierungsgesetz und was sie gegen die Regierung und gegen die Landeshauptleute, was sie da, ich verwende das Wort, aufgeführt hat, war fast die Basis dafür, dass sie jetzt jede Chance hat, Parteichefin zu werden. Alma Zadic, die ihre stärkste Konkurrentin gewesen wäre, hat ihr gratuliert und sich damit zurückgezogen. Aber damals dieses eigenartige Vorgehen gegen das Gutachten des Verfassungsdienstes hat ihr viel Zuspruch gebracht. Und ist möglicherweise aus meiner Sicht nicht unbedingt würdig einer Ministerin oder ein Teil einer Regierung, aber eine Oppositionspolitikerin natürlich schon.
Dabei hat sie jetzt gesagt im Interview, dass sie diesen Spagat oder die Balance schaffen will, konstruktiv eben mitzuarbeiten als Opposition und aber auch Kante zu zeigen.
Ich glaube, dass sie inhaltlich Kante zeigen wird. Sie ist jetzt nicht wie jemand wie Peter Pilz, und eher wie ihr späterer Vorgänger Werner Kogler, jemand, der in der Öffentlichkeit milde wirkt, aber im Endeffekt ist sie immer global 2000 Chefin geblieben. Also es würde gar nicht schwer fallen, in der Form fein, aber im Inhalt wird sie sehr hart sein.
Was werden denn die größten Herausforderungen?
Ich glaube, es wird durchaus eine Herausforderung, die Partei zu einem attraktiven Koalitionspartner wieder zu positionieren, weil natürlich dieser Alleingang so viel Rückhalt ihr das gebracht hat. Es hat die Partei jetzt nicht zu einem sehr verlässlichen Koalitionspartner gebracht, weil sich natürlich jetzt jeder in Zukunft denkt, na gut, was mache ich mit den Grünen aus, was bleibt dann über, vor allem auf EU-Ebene. Also das wird jetzt einmal eine große Herausforderung sein. Da wird auch spannend, wie sie es anlegt. Wird sie dabei bleiben, auf Oppositionskurs harte Kante zu zeigen, oder versucht sie doch die Partei, so wie es Werner Kogler getan hat, innerhalb von kürzester Zeit wieder in eine mögliche Regierung zu bringen. Es ist auch interessant, sie war immer Global 2000, das war immer die gleiche Art zu reden. Es ist aber interessant, was mir jetzt bei den Interviews in den letzten Tagen aufgefallen ist, sie hat jetzt mehr regionale Färbung in der Sprache, also nicht mehr so das Großstadt Wienerisch-Hochdeutsche, sondern ein bisschen eine Färbung, das ist sehr interessant. Kennen wir auch von ÖVP-Politikerinnen, also durchaus interessant, dass man sich hier vielleicht etwas nahbarer gibt, was vielleicht auch ein Zeichen sein könnte, dass man sich da ein bisschen mehr als Partnerin in Stimmung bringt und sich vielleicht breiter aufstellen will.
Schöne Beobachtung. Aber es ist ja wirklich spannend. Aber wir hatten Van der Bellen, wir hatten Klawischnik, wir hatten Kogler, und mit Gehwessler werden wir jemanden haben, der eigentlich immer eher jemand ist, der oder die eine NGO repräsentiert. Man darf nicht vergessen, sie ist eigentlich der Grund, warum alle Brücken zu den Grünen abgebaut wurden und warum, nachdem die Neos ausgestiegen waren aus der ersten Runde der Koalitionsverhandlungen, man nicht dann versuchen hätte können, mit den Grünen zu koalieren. Da ist so viel Porzellan zerschlagen gewesen. Also man könnte sehr, sehr zugespitzt sagen, sie hätte ein Grund dafür sein können, dass Kickl Bundeskanzler wird. Das ist zugespitzt, aber jedenfalls ist sie der Hauptgrund für diesen Zwist mit der ÖVP und damit der Unmöglichkeit, eine Koalition zu bilden. Und so wie du sagst, der Spagat wird schwierig sein, erst recht, weil die Grünen und Opposition Kante zeigen müssen.
Was sie ja gesagt hat, ist, sie möchte unbedingt diese grünen Themen an den Stammtisch bringen. Aber wird ihr das gelingen? Kann ihr das überhaupt gelingen? Weil wenn wir uns die Themen einmal kurz ansehen, Stopp des Lobau, Tunnels, Gendern oder eben auch die Durchmischung an den Stuhlen, die jetzt da von den Grünen Wien vorgeschlagen worden ist, sind das Themen, die wirklich geeignet sind für den Stammtisch?
Ich meine, beim Stammtisch, sie hat ja diesen bemerkenswerten Satz mehrfach in Interviews gesagt, ich möchte mehr zuhören. Die Grünen waren kompliziert und sie haben nicht zugehört. Dass man sich jetzt, wenn man sich an den Stammtische sitzt, wird man wahrscheinlich relativ schnell draufkommen, dass viele dieser Themen nicht die Hauptthemen sind, sondern eher, wie kann ich mir das Leben leisten, wie kann ich mir Wohnen leisten, Energie leisten und dann vielleicht die Zuwanderung. Also ich glaube, diese Stammtischgeschichte ist aus grünen Sicht sicher schlau, wenn man draufgekommen ist. Man hat sich mit dieser Klimaschutzkiste sehr verengt thematisch und man wird sich da jetzt wieder breiter aufstellen müssen. Das wird wahrscheinlich mehr durch Zuhören gelingen, aber wenn man nur bei diesen altbekannten grünen Kernthemen bleibt, natürlich schwierig, die muss man weiterhin bedienen, sonst verliert man die Basis. Aber wenn man bei denen bleibt, wird es ein bisschen schwierig mit der breiten Wirkung.
Aber ausgerechnet dafür steht ja gerade fürs Kern.
Gerade dafür steht es, aber hinzu kommt noch, dass, wenn man schon dieses Bild des Stammtisches nimmt, an den Stammtischen sitzen leider immer noch Männer. Alte Männer, mittelalte Männer, junge Männer. Und gerade Gehwessler an einem Stammtisch sich vorzustellen, eher doch spröde, fällt mir schwer, wiewohl, so wie du gesagt hast, sie ist ein bisschen Färbung und damit fast schon Umgangssprache, jedenfalls nicht Dialekt, in ihre Äußerung, in ihre Sprache gebracht hat. Also sie wird eher vom Erscheinungsbild her und von den Inhalten die Grünen dorthin zurückbringen, wo sie mal waren, zu einer Explosion der Umfragedaten oder der Ergebnisse bei den kommenden Wahlen wird das vielleicht nicht unbedingt führen bei den Grünen. Man wird sehen.
Kommen wir gleich zur kommenden Wahl, das ist die Wien-Wahl in nicht einmal mehr 2 Wochen. Weil die Rolle von Opposition oder Regierungsrolle der Grünen ist, die Grünen wollen in Wien sehr wohl in die Regierung. Wie groß sind denn die Chancen dafür, dass die Grünen bei dieser Wien-Wahl doch die Neos als Regierungspartei ablösen könnten?
Das wird sehr darauf ankommen, wie ihr Wahlergebnis aussieht. Der Herr Ludwig ist natürlich in einer sehr komfortablen Rolle. Er kann sich jetzt zurücklehnen und zuschauen, wie Grüne, Neos und auch die ÖVP sich anschleicht und sagt, bitte mit mir, ich biete so und so viel. Dass er die jetzt nicht von vornherein ausschließt, ist sehr schlau, weil er eben mehr Optionen hat und da mehr herausholen kann für sich. Wenn die Grünen ein gutes Ergebnis haben, wäre das durchaus vorstellbar. Man muss aber sagen, Herr Ludwig hat in den letzten Tagen und Wochen mehrfach erklärt, wie toll die Zusammenarbeit mit den Neos war. Und wenn sich das stimmentechnisch für beide ausgeht, wäre das eine sehr wahrscheinliche Version.
Aber sicher auch so, ist eine Frage der Mathematik. Aber wenn es sich irgendwie ausgeht, wird Ludwig auf jeden Fall die Neos wählen. Es kommt noch dazu, dass die Neos eine Chefin haben und dass das vom Bild her jetzt auch vermutlich etwas besser wäre, als es zuvor mit Wiederkehr war. Also wenn es sich irgendwie ausgeht, wird das weiter eine rote und pinke Koalition sein.
Aber auch die ÖVP würde ja sehr gerne in Regierungsverantwortung in Wien kommen. Wie stehen denn da die Chancen? Ist das schon völlig vom Tisch?
Ich glaube, das ist die ÖVP hat panische Angst, dass es sich halbiert für den ohnehin schon nicht überrasenden Erfolg, den man in Wien natürlich seit jeher hat. Schwieriges Pflaster für die ÖVP. Aber das schaut ja jetzt nicht so aus, als ob Herr Mara die ÖVP in luftige Wahlhöhen führen wird. Also schwierig und absolut der Meinung, es wären zwei Männer, einer davon über dem Pensionsalter auch schon, kommt halt auch noch dazu. Wäre natürlich charmanter, wenn man das mit einer Frau führen könnte. Da hat man auch die Erfahrung schon mit den Grünen, nicht so gute Erfahrung vor nicht allzu langer Zeit. Das hat man sich gemerkt. Mit der ÖVP, da müsste sich die ÖVP sehr billig hergeben, dass Ludwig sich denkt, attraktiver Koalitionspartner.
Deutet auch nicht vom Wahlkampf der ÖVP darauf hin.
Nein, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Das ist ein eigenartiger alter weißer Mann, Mara-Wahlkampf. Und dagegen wirkt Michael Ludwig fast wie ein jugendlicher Kämpfer und Streiter. Also sehr unwahrscheinlich. In Bezug auf die Bundespolitik spielt es auch jetzt keine Rolle. Mit den Grünen wäre es etwas schwierig, weil die sind nicht repräsentiert in der Bundespolitik, während in der Bundesregierung werden sowohl die NEOS wie die ÖVP ja in dieser Regierung sind, also von der Seite droht auch keine Gefahr. Aber so wie du gesagt hast, die SPÖ hat nicht vergessen, wie schwierig es war mit den Grünen, der grünen Parteichefin damals in Wien mit den NEOS, war das ein Kinderspiel, würde ich sagen. Und ich meine damit nicht, dass der damalige Vizebürgermeister Wiederkehr zumindest zum Amtsantritt eher noch im Kindesalter war.
Heinz-Christian Strache tritt ebenfalls an bei der Wienwahl als Spitzenkandidat und hat jetzt wieder für Schlagzeilen gesorgt, denn gestern wurde bekannt, dass diese FPÖ-Spesen-Affäre einen Millionenschaden verursacht haben soll. Heinz-Christian Strache steht da eben im Verdacht, Parteigelder etwa für Urlaube ausgegeben zu haben. Schauen wir uns ganz kurz an, um welchen Betrag es da jetzt genau geht, beziehungsweise was hier Heinz-Christian Strache vorgeworfen wird, wenn wir das an dieser Stelle einblenden können. Und hier sehen wir die Grafik, etwa 90.000 Euro sollen da eben für Urlaube ausgegeben worden sein, 3.200 Euro für Zigaretten, Süßigkeiten, 198.000 Euro für Reinigungskraft und 9.500 Euro für die Observation seiner damaligen Ehefrau Philippa. Gut, er selbst hat sich dazu auch schon geäußert, auch das können wir jetzt an dieser Stelle kurz einblenden, und sagt, das stimmt alles so nicht, ich bin unschuldig. Das war sein genaues Statement. Meine früheren Spesen wurden gremial in der FPÖ beschlossen. Auf Parteitagen fanden auch dementsprechende Entlastungen des Vorstands statt. Meine privaten Urlaube habe ich stets selbst bezahlt. Beruflich bedingte Reisen wurden von der FPÖ abgesegnet und übernommen. Könnte diese Meldung jetzt dennoch für Strache zu einem Problem werden oder ist es eh wurscht, weil er so oder so nicht reinkommt?
Ist eh wurscht, hätte ich vielleicht nicht gesagt, aber es wird eher das zweite
ganz salopp formuliert.
Es ist natürlich bemerkenswert eigentlich, dass jemand, der so oft gescheitert ist bei Wahlen und auch bei der letzten Wienwahl, die 5%-Hürde nicht erreicht hat, es jetzt wieder versucht. Wird auch daran liegen, dass er weniger Alternativen hat beruflich, als es hier nochmal zu versuchen. Ich glaube, dass das eher ein Problem für ihn juristisch wird, als dass es jetzt ein Politproblem ist, weil, wie gesagt, er ist jetzt nicht in der Verlegenheit, dass er Zweitplatzierter in Umfragen ist, sondern dass er wirklich schauen muss, dass er da noch vorkommt. Und das sind eher juristische Probleme, die auf ihn zukommen. Ich glaube auch, dass er nicht ganz Unrecht hat mit diesem Statement, dass die Partei viel abgesegnet hat. Ich glaube auch, dass das in anderen Parteien durchaus früher gang und gäbe war. Aber dass es viel war, das haben wir seit Jahren gewusst, das haben viele in der Partei angeprangert, und dass das jetzt rauskommt, war eigentlich eine Frage der Zeit.
Ich finde es überraschend, dass wir haben da gesehen, für Süßigkeiten wurde viel Geld ausgegeben, dass die blauen Süßigkeiten, die es irgendwann einmal gab zur Behandlung einer Männerkrankheit bei Heinz-Christian Strache, in diesem Zusammenhang nicht mehr aufgetaucht sind. Ja, es wird eine juristische Frage sein. Ganz spannend, es gab, glaube ich, ein Gutachten des Verfassungsexperten Heinz Meyer, der sich genau mit dieser Frage beschäftigt hat und eher ein bisschen entschieden hat im Sinne der Partei, wie weit man auslegt, was jetzt zur Wählermaximierung gerade noch als Spesen durchgeht. Ich glaube schon, dass das vom Parteivorstand damals genehmigt war. Aber Urlaub, ich habe mich gerade daran erinnert, weil Heinz-Christian Nein, weil Grasser kürzlich verurteilt wurde, der ist mal auf die Malediven geflogen und hätte es nicht den Tsunami gegeben, wäre vermutlich auch nicht aufgeflogen, dass das eine nicht nur private, sondern auch berufliche Reise wäre. Hat dann den Vizefinanzminister der Malediven noch schnell am Flughafen getroffen, damit das irgendwie durchgeht. Ganz spannend finde ich allerdings, und da bekommt es vielleicht dann doch weniger eine Bedeutung, es taucht ja auch der Name Dominik Knepp in diesem Zusammenhang auf, FPÖ-Chef in Wien. Wir haben Wien-Wahl. Überraschenderweise sind alle Unterlagen vernichtet worden, bis auf die Spesenbelege von Heinz-Christian Strache. Aber auch da wird es einen, glaub, Abschlussbericht der Staatsanwaltschaft geben. Und bisher taucht dort auch der Name Knepp auf. Und
das, spielt das eine Rolle für das Wahlergebnis oder für den Wahlkampf der FPÖ?
Üblicherweise nein. Üblicherweise haben Probleme dieser Art eher dazu geführt, dass die FPÖ noch mehr Stimmen bekommen hat, weil dann argumentiert wurde, das ist ja nur das System, das gegen die FPÖ wirkt. Also ich glaube nicht, dass es eine Rolle spielen wird. Allerdings zeichnet schon ein Bild davon, wie die FPÖ ist und was die FPÖ ist. So wie du sagst, natürlich auch in anderen Parteien. Die Art und Weise, wie die FPÖ es getrieben hat, habe ich allerdings nirgends gesehen.
Aber bleiben wir genau bei diesem Thema. Denn prinzipiell auffällig in diesem Wahlkampf ist ja, dass es momentan viele laufende Verfahren gegen männliche Spitzenkandidaten gibt, nämlich gegen 3 von 4 Spitzenkandidaten in Wien. Strache haben wir angesprochen, Mara sprechen wir jetzt an und dann eben auch Knepp von der FPÖ und zusätzlich dann aber auch noch der SPÖ-Bezirkschef Nevrivi, auch der wird ja momentan als Beschuldigter geführt. Der Wahlkampf läuft aber trotzdem weiter, als wäre nichts gewesen. Skandal egal.
Man könnte fast glauben, dass das Wahlvolk ein bisschen desensibilisiert ist in Österreich, dass man jetzt gar nicht mehr, ach ja, gut, es gibt eine Anklage, es bleibt viel, viele haben natürlich den Eindruck, es bleibt nicht viel übrig bei vielen Politikern, muss man fast nicht gendern, die da vor Gericht gestanden ist, gibt natürlich Ausnahmen, aber man hat schon das Gefühl, dass es immer mehr braucht, um das Wahlvolk abzuschrecken, eine Anklage ist es offenbar nicht. Es gibt ja auch Bestrebungen.
Weil er oft entlastet wird.
Genau, weil oft entlastet wird. Aber es gibt ja auch im Burgenland, glaube ich, die Bestrebung, dass wenn man eine Anklage hat, man zurücktreten muss oder das politische Amt verliert, rechtlich sehr schwer, aber natürlich in der Optik sehr schön, dass es sowas wie Konsequenzen geben könnte. Aber ja, man hat das Gefühl, es ist nichts Besonderes mehr und es gehen den Wienerinnen und Wienern ja bald die Kandidaten aus sonst.
So ist es. Ja, es ist sicherlich eine Desensibilisierung. Leider glaubt das sogenannte Wahlvolk inzwischen, dass ohnehin alles Pülcher sein, beziehungsweise das, was wir Journalisten und Journalistinnen machen, dann auch wieder Übertreibung und Zuspitzung wäre. Man darf aber nicht vergessen, es gibt einen nicht rechtskräftig verurteilten ehemaligen Integrationsstaatssekretär, Außenminister und Bundeskanzler in derselben Person, nämlich Sebastian Kurz, der nicht rechtskräftig verurteilt wurde und noch ein anderes Verfahren zu gewärtigen hat. Und Grasser wurde ja erst unlängst rechtskräftig verurteilt zu 4 Jahren. Also da kommt dann schon manchmal was raus. Aber ich denke, allzu großen Einfluss hat das nicht mehr auf ein Wahlergebnis.
Ein anderes Thema könnte durchaus diesen Wahlkampf beeinflussen. Das ist die Kriminalstatistik, die gestern auch präsentiert worden ist. Die Zahlen sind nicht erfreulich. Schauen wir uns da mal ein Detailergebnis dazu an. Demnach hat sich in den letzten 5 Jahren, also von 2020 bis 2024, wo diese Statistik hier jetzt mal genau drauf schaut, die Zahl der Täter unter 14 fast verdoppelt, von 6.300 auf 12.000, bei den 14- bis 18-Jährigen auch ein Zuwachs von 24.000 auf 34.000. Und dann sehen wir noch eine zweite Grafik, wonach eben AusländerInnen, ausländische Täter überrepräsentiert sind, zeigt uns folgende Grafik genauer mit einem sehr starken Anstieg bei den unter 14-Jährigen. Könnte das der SPÖ auf den Kopf fallen, diese Bilanz? Oder ist das ein Bundesthema, das im Wiener Wahlkampf keine Rolle spielt?
Wäre Michael Ludwig nicht eine derart starke Figur als Bürgermeister, dann würde das der SPÖ auf den Kopf fallen. Dass das in Wien ein besonderes Problem ist, sieht man ja anhand der Statistik. Es sind hauptsächlich ausländische Täter oder Täter mit Migrationshintergrund. Österreich ist ein Magnet für Migration und Wien ist es im Besonderen. Also da kann Wien dann wenig dafür. Mich schreckt eher die Art und Weise, wie jetzt darauf reagiert wird, nämlich entweder mit Schönreden oder mit Hilflosigkeit und mit eigenartigen Versuchen darüber zu sprechen. Naja, man soll Sensibilisierungsgespräche mit diesen Jugendlichen führen. Die Experten sagen, dass eine Herabsetzung der Strafmündigkeit, die jetzt bei 14 liegt, auf 12 nichts bringen würde. Übrigens seit 100 Jahren ist die Strafmündigkeit bei 14. Ich habe den Eindruck, dass sich niemand wirklich über das Thema drüber traut. Und wir hatten in der Vergangenheit schon gesehen, wozu das geführt hat. Nämlich, dass im Endeffekt bei diesem Thema immer die FPÖ gewonnen hat.
Wie würden Sie es einschätzen?
Ich glaube, es klingt auch sehr beunruhigend. Das ist es auch. Ich finde, man muss bei den Fällen, wir haben es in der Statistik auch gesehen, die hat natürlich Schwächen. Es werden die Fälle angezeigt. Das heißt ja nicht, dass alle Jugendlichen unter 14 eklatant gewalttätiger und krimineller geworden sind, sondern dass es eine Gruppe von Personen gibt, von sehr jungen Personen, eine sehr kleine Gruppe, die unfassbar viele Straftaten begeht. Also wir haben das in der Erklärung der Statistik gehört. 3 Personen machen fast 30% aller angezeigten Fälle aus, 50 Straftaten. Teilweise,
weil sehr viele Beschädigungen da als einzelne Fälle zusammengezählt
genau.
werden.
Und da und kommt natürlich vielfach dazu, das Anzeigen ist, wenn man sich jetzt aber natürlich die Verurteilungen bei jungen Menschen anschaut, die sind nicht gestiegen, was ja eigentlich auch ein logischer Schluss wäre, wenn es mehr kriminelle Jugendliche gibt, wenn sie dann einmal strafmündig sind. Es gibt sehr unterschiedliche Ansätze. Ich glaube auch, dass es vielfach fehlende Antworten jetzt gibt. Es ist ja in den Regierungsverhandlungen mit der FPÖ, war ja relativ konkret die Rede von einer Herabsetzung, das kann man natürlich diskutieren, was aber schon auch viele Expertinnen und Experten sagen, dass es eine gute Idee wäre, eine Form von Unterbringung zu finden, wo die wirklich beschränkte Ausgänge oder beschränkte Möglichkeiten haben.
Sich da, das auch.
Genau, das glaube ich, ist eine durchaus kluge Forderung. Nur man muss auch da auch wieder der Spielverderber sein, weil die Kinder- und Jugendpsychiatrie, die vielfach auch einen Teil davon abfangen könnte, ist seit Jahren heillos unterbesetzt, unterfinanziert und überfordert. Und das hat natürlich auch einen großen Einfluss. Also ich wäre auch dafür, dass man das macht. Ich glaube, das ist ein guter Ansatz. Der wäre auch sicher mehrheitsfähig, aber den muss man auch finanzieren und in diesen Zeiten nicht einfach.
Aber wir würden sicherlich zur Generalprävention, also zur Abschreckung dienen. Der Innenminister Karren hat ein bisschen daneben gegriffen, indem er gleich gemeint hatte, das sei eine gefängnisähnliche Unterbringung. Das ist also vergleichbar mit einem mit Gefängnis. Ist es nicht, aber ich bin so wie du der Meinung, das ist vermutlich der einzige Weg, um andere Jugendliche davon abzuhalten, ähnliche Straftaten zu begehen. Das aufklärende Gespräch mit den Kindern oder gar den Eltern so vorhanden wird es nicht sein.
Jetzt stellt sich natürlich nur die Frage, hat die SPÖ hier versagt? Auch wenn man die Zahlen sich eben jetzt anschaut, die seit ewig in der Regierungsverantwortung.
Man könnte sagen, dass die Innenminister versagt haben oder dass die Justizminister versagt haben. Nein.
Vor allem in Wien ist ja das Problem.
Wien ist ein Magnet für Migration. Die Zahlen zeigen eigentlich nur, wie stark die Migration in Wien und in Österreich zugenommen hat. Das jetzt der Stadt Wien umzuhängen, das wäre, glaube ich, etwas unfair.
Ich glaube, was man der SPÖ vorwerfen könnte, ist, dass sie viele Jahre damit verschwendet hat, das Problem zuzudecken. Das ist natürlich schwer aus Sicht einer Partei, die zwei extrem konträre Flügel in dieser Frage immer schon gehabt hat und schon ohne dieses Thema offensiv anzugehen, sehr viele Probleme gehabt hat im innerparteilichen Frieden. Das hat natürlich sehr dazu beigetragen, dass man das lange nicht sehen wollte. Und jeder, der das angesprochen hat, dass das zu Problemen führen kann, ist sofort in einem gewissen Eck gewesen, auch innerparteilich durchaus ein Problem. Das könnte man der Partei sicher vorwerfen. Aber ja, es ist eine Entwicklung, die es nicht nur in der Stadt gibt. Aber jetzt kann man spätestens jetzt zeigen, dass man handelt.
Was wir gesehen haben, auch kommen wir ein bisschen noch auf die Bundespolitik, dass die Finanzierungsproblematik überall drüber steht, jetzt auch bei Wien-Themen sowieso, aber auch beim Bund, wo wir jede Woche neue Hiobsbotschaften haben, wie groß das Budgetdefizit überhaupt ist. Trotzdem sagen die Bundespolitiker alle, es braucht kein weiteres Sparpaket, außer das monströse 6,4 Milliarden Paket, was man für dieses Jahr sich vorgenommen hat. Ist das glaubhaft?
Ich glaube,
kommt noch was Arges auf uns?
Jetzt sind mal Wien-Wahlen und dann kommt noch was Arges auf
uns. Der Wien-Wahl.
Nach der Wien-Wahl und in den kommenden Jahren, wenn man sich die Zahlen anschaut und die Wirtschaftsentwicklung, da droht nicht nur ein Sparpaket, sondern viele, die zusätzlichen Staatseinnahmen werden nicht so groß sein, weil die Wirtschaftsentwicklung schlecht ist, dass da Entlastung käme, ein bisschen Entlastung. Dann kommt daher, dass die Zinsen insgesamt und damit die Neuverschuldung des Staates, die Zinsen gesunken sind und die Neuverschuldung etwas billiger wird. Man braucht umgekehrt wiederum nicht fürchten, dass für Österreich als Strafe für dieses hohe Defizit wir in besonderem Maße höhere Zinsen zahlen werden. Aber ich sehe da überhaupt kein Licht am Ende des Tunnels für die kommenden Jahre, sondern das wird ganz schwierig. Ich freue mich und auch bestätigt darin zu sehen, dass Markus Matterbauer als Finanzminister das Thema ordentlich angeht und und hier nicht beschwichtigt. Ihm wurde am Anfang irgendwie, es wurde davor gewarnt, dass er als linker Ökonom möglicherweise A, das Rüstzeug nicht hätte und B, beschönigen würde. Bisher sehe ich davon gar nichts, sondern ich bin sehr froh, dass da jemand ist, der versteht, worum es geht.
Wir haben auch bei der letzten Nationalratswahl danach sehr schnell gesehen, wie auf einmal das Budget Loch groß ist. Also das ist ja, spricht auch dafür, dass nach der Wien-Wahl das wahrscheinlich revidiert werden müsste. Ich glaube auch, dass sich das nicht mehr ausgeht, je höher diese Defiziteinschätzungen sind. Natürlich muss man sagen, es ist auch dieses Defizitverfahren der EU auf einmal nicht mehr das Schlimmste, was uns hier passieren kann, sondern da hat man sich auch schon ein bisschen daran gewöhnt, dass es das sein wird. Ich glaube auch, dass die Bevölkerung jedes Gespür für diese Zahlen verloren hat, weil man hört, dass ach, es sind wieder ein paar Milliarden, das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Also
zumindest nicht.
Nein, ich würde es mir gern vorstellen können, kann ich nicht. Aber es ist wirklich bemerkenswert und ich glaube auch, dass man da einlenken muss. Und dann muss man sich auch die Frage gefallen lassen, warum man auf die Wien-Wahl gewartet hat und den Menschen nicht früher reinen Wein eingeschenkt hat.
Zumindest wenn die Wien-Wahl geschlagen ist, dann ist lang, lang keine Wahl in Österreich, außer es kracht irgendwas natürlich. Aber dann könnte man diese Reformen durchaus angehen. Vielen Dank für den Besuch, Christian Rainer
und
Christina Trah. Danke Dankeschön. Vielmals.
Vielen Dank und bei uns geht es jetzt weiter im Anschluss mit Wild umstritten bei unserem Kollegen Werner Secker.
Schönen Abend auf Puls 24.
Wiedersehen.